auch gerne fragen, wie hat er das mit der Mitarbeitergewinnung gemacht? Ja, ich finde das total cool, das würde ich mir auch wünschen. Komm, folge mir nach. Und sie folgen, lassen alles stehen und liegen, ja? Was suchen wir Leute für die Jungschar, für den Geschwisterrat, Mitarbeiter überhaupt, ja? Also wie hat Jesus das gemacht? Aber heute wollen wir auf was anderes gucken. Und zwar wollen wir heute schauen, wie geht Jesus mit unterschiedlichen Menschen um? Wie ist seine Einstellung den Menschen gegenüber? Und da gibt es sehr viele Beispiele. Ich habe mal drei rausgesucht und versucht, das relativ repräsentativ zu gestalten. Das erste ist Nikodemus. Nikodemus, ihr habt wahrscheinlich von ihm gehört, der war religiös korrekt. Er war ethisch korrekt, er war reich, aber er war auch suchend im Glauben. Was heißt religiös korrekt und ethisch korrekt? Nikodemus war Pharisäer. Und das ist weit aus dem Fenster gelehnt, danke. Aber man könnte sagen, die Pharisäer waren so die Evangelikalen zur Zeit Jesu. Also top korrekt, am Wort Gottes orientiert und möglichst genau danach leben. Also die kannten sich in der Bibel aus, in der Schrift, ja? Ihr kennt wahrscheinlich die Redewendung, die Pharisäer und Schriftgelehrten. Also die wollten eigentlich das, was wir auch wollen, am Wort Gottes, im Wort Gottes zu Hause sein und das Leben danach ausrichten. Also wirklich das Gehörte und Gelesene umsetzen. Auch ethisch korrekt. Also die Pharisäer hatten nicht nur die Gebote, die sie in der Tora, im Wort Gottes gelesen hatten, sondern die hatten da, ich habe mal gehört, das nannte man Zaun um die Tora. Die haben da noch ganz viele Einzelregelungen gemacht, die dafür da waren, dass man ja kein Gebot von Gottes Geboten übertritt. Erinnert mich ein bisschen an die Pietisten. Und das ist an sich nicht schlecht, was Nikodemus da gemacht hat und die anderen Pharisäer. Aber warum hatte ich dann jahrzehntelang den Eindruck, die Pharisäer sind die Lieblingsfeinde von Jesus? Obwohl sie ja eigentlich das Gleiche wollen, was wir. Weil sie über das Ziel hinausgeschossen sind. Weil sie den Fehler machen, den auch heute noch viele Fromme machen, dass sie vor lauter Sorge darum, dass sie das Wort Gottes, das Gebot nicht einhalten und ihr Leben nicht 100% nach dem Wort ausrichten, dass sie da so drauf fokussiert war, dass sie die Liebe vergessen haben. Die Menschlichkeit. Und das findet man ganz oft in der Bibel. Jesus wirft ihnen ja vor, ihr gebt den Zehnten, das ist toll, aber ihr gebt den auch von euren Küchenkräutern. Also das seht ihr wieder, das ist so ein Gebot, dass man es auch ja korrekt macht. Aber wie es eurem Nächsten geht, der das vielleicht nicht so korrekt macht, das ist euch egal. Auf den schaut ihr runter, ja? Über den redet ihr, den stellt ihr bloß öffentlich. Also ihr merkt so ein bisschen das Problem der Pharisäer, die ja eigentlich was Gutes wollen, aber so den Kern von Gott nicht verstanden haben. Und trotzdem geht Jesus auf die zu. Er redet mit ihnen und es gibt auch Stellen, wo er ganz offen mit ihnen redet, auch wenn er diskutiert. Nur wenn er von ihnen angegriffen wird, dann kann er auch reagieren. Und ich finde das interessant, korrigiert mich bitte, wenn ihr eine Stelle findet. Jesus weist nie öffentlich Menschen zurecht, außer Pharisäer und Schriftgelehrte. Korrigiert mich bitte, das ist das, was ich rausgelesen habe. Warum? Weil sie sich in ihrem Glauben und ihrem Leben so sicher waren und so gut vorgekommen sind, dass sie alle eine Stufe, mindestens eine Stufe höher über allen geschwebt waren und das halt auch raushängen haben lassen. Schaut mal, wie toll ich bin. Hey, ich bin ganz nah bei Gott. Ich kenne die Schrift. Ich halte mich dran. Aber du, ihr schaut doch mal dein Leben an. Sieht nicht so gut aus. Und da wettert Jesus und bringt so schöne Worte wie Otterngezücht und Schlangenbrut. Nur gegen die Pharisäer, die sich so viel auf ihren Glauben und ihr ach so korrektes Leben eingebildet haben. Er vergleicht sie auch manchmal mit schön getünchten Gräbern, ja, die außen top renoviert sind, da wackelt nichts, aber innen ist Ungeziefer und Totengebeine. Das ist der Punkt. Jesus geht's grund. Jesus sagt ja nicht, es ist total doof, dass ihr euch in der Bibel auskennt. Das ist ja total eine Schnapsidee, dass ihr versucht, das, was ihr in der Bibel lest, dann im Leben umzusetzen. Das sagt Jesus ja gar nicht. Das bestätigt er ja. Aber er sagt, Leute, das muss auch innen und außen zusammenpassen. Ihr könnt euch nicht eine gesetzlich korrekte Fassade aufbauen und innen euer Herz, euer Innenleben, das ist kein lebendiger Glaube. Weil was ist das höchste Gebot? Das fragt ihn ja auch ein Pharisäer. Das Doppelgebot der Liebe. Liebe Gott mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Verstand, aber eben liebe deinen Nächsten wie dich selber. Also das war so das Problem der Pharisäer. Und trotzdem, und das finde ich das, obwohl Jesus wirklich auch mit Pharisäern echt schlechte Erfahrungen gemacht hat, geht er immer wieder auf sie zu, lässt sich auf Gespräche mit ihnen ein. Und da kommt jetzt Nikodemus ins Spiel. Ach ja, auch arm und reich. Nikodemus, es steht nicht wörtlich drin, aber wir schließen daraus, dass er reich war, weil er Unsummen für die Einbalsamierung für Jesus ausgegeben hat. Das steht ganz am Ende. Also Jesus hat auch keinen Unterschied gemacht zwischen arm und reich. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich hatte immer den Eindruck, ja, Jesus ist so für die Armen und Kranken da, ganz lange. Das ist so ein Klischee, oder? Also das war für mich Jesus für die Armen und Kranken. Hat die Gefahr, dass so die Reichen und Gesunden, also wir, denken, naja gut, dann brauche ich ihn nicht. Ja? Und dieses Gefühl, diese Aussage, ja, Jesus ist halt eine Krücke für jemanden, der es alleine nicht mehr bringt. Das kommt daher. Ja, Jesus war für die Armen und Schwachen da. Kommen wir noch dazu, für die Ausgestoßenen. Aber, und das finde ich gerade in unserer Situation total wichtig, Jesus war auch für die Starken und Reichen da. Und dafür nehme ich jetzt heute mal Nikodemus. Der hat ja ausgesorgt, ja. Der war angesehen, der war einer der Top-Leute im Hohen Rat. Der hatte was zu sagen, hatte Macht, hatte Geld, Ansehen, alles, was man sich so wünscht. Und trotzdem, und das finde ich das Tolle jetzt an Nikodemus, trotzdem merkt er, da ist noch was, mir fehlt noch was. Dieser Jesus, irgendwie, der hat was. Ich möchte mal hingehen und ihn fragen. Ja, also muss ich mal vorgestellen, das ist, ja, ich weiß nicht, wenn ein Theologieprofessor dann zum Wanderprediger geht und sagt, erklär mir mal was. Also es war vom Rang her in der Öffentlichkeit ein Riesengefälle. Und er geht auch nachts hin, dass es so die Kollegen und die Öffentlichkeit nicht unbedingt mitbekommt. Aber er traut sich das. Und Jesus redet offen mit ihm. Und das finde ich das Tolle. Jesus geht auf ihn ein, auf seine Fragen. Und das, obwohl oder weil oder trotzdem Nikodemus reich angesehen, schlau und reich und eigentlich alles war, was wir uns wünschen. Und trotzdem war er suchend. Das finde ich auch das Spannende. Jemand, von dem man denken sollte, der weiß doch alles. Also der war wahrscheinlich nicht mehr ganz jung, hat sein Leben lang Tora studiert, das versucht umzusetzen. Ein Lehrer Israel in Jesus. Und trotzdem merkt er, ey, mir fehlt noch was. Und das finde ich auch das Bewundernswerte an ihm. Und das wünsche ich uns, dass wir auch so offen sind und auch gerade die jahrelang dabei sind oder die 100-mal schon die gleiche Geschichte in der Jungschau gehört haben. Dass wir trotzdem zu Jesus immer wieder kommen und sagen, hey, erklär mir noch mehr, gib mir noch mehr. Ich möchte noch mehr wissen. Also Jesus geht auf Menschen zu, vorbehaltlos, die reich sind, religiös korrekt, ethisch korrekt und suchend. Als Nächsten habe ich euch Zachäus mitgebracht. Auch den kennt ihr wahrscheinlich. Auch der war religiös korrekt. Also ein frommer Jude, hat bestimmt im Tempel seine Gottesdienstpflicht erfüllt. Aber ethisch inkorrekt. Warum? Weil Zachäus was gemacht hat, was kein Pharisäer je gemacht hat. Er hat sich mit den unreinen Heiden eingelassen. Ja, Zachäus war Zöllner, das war sein Beruf. Die Römer haben in von ihnen besetzten Gebieten Menschen eingesetzt, die für sie den Zoll eingetrieben haben. Und neben dem Pflichtanteil, den Zachäus den Römern weitergeben musste, hat er eben auch selber noch Geld kassiert. War sein Lebensunterhalt, aber die Höhe war dann nicht festgelegt. Und das waren zwei Sachen, die bei den frommen Juden oder bei der Bevölkerung damals überhaupt nicht gingen. A, du kollaborierst mit der Besatzungsmacht, du lässt dich mit den unreinen Heiden ein. Und B, hey, du ziehst die Leute übers Ohr. Das war bekannt. Da hat, glaube ich, jeder gelitten, der mal durch dieses Tor beim Zachäus musste. Also ethisch inkorrekt. Und dass er reich war, versteht sich von selbst, hat genug verdient. Aber auch Zachäus ist suchend. Und ich finde diese Geschichte faszinierend, weil Zachäus sich ein Stück weit selber blamiert. Die Suche, die Sehnsucht nach Jesus ist bei ihm größer als sein Standesdünkel. Hey, er war Zöllner, er war einer der Reichen, er war ein Offizieller. Und er ist auf den Baum geklettert. Also wenn den jemand gesehen hat, der war das Gespött der ganzen Stadt. Ich weiß nicht, hier gibt's keine Zöllner, aber ihr könnt euch jetzt jemand hoch angesehen im Anzug vorstellen, der sich auf den Baum klettert, ja? Beim Lindenfest vielleicht einer von den Ehrengästen, ne? Das hat man nicht gemacht. Das war peinlich. Und trotzdem war das Zachäus wichtiger. Der hatte auch, der hatte nicht ganz alles. Also der hatte auf alle Fälle Geld. Aber mit dem Ansehen, und er hatte Macht, ja? Also er konnte die Leute, jeder, der durch dieses Tor wollte, musste bei ihm zahlen. Und er konnte sagen, nö, das ist zu wenig, du gehst nicht durch. Also Macht hat er, aber beim Ansehen und auch wahrscheinlich bei den Freundschaften, da war es schwierig. Vielleicht war das der Grund, warum Zachäus gemerkt hat, Mensch, mir fehlt was, ja? Ich kann mir alles kaufen, ja? Luxus, kein Problem. Aber so Beziehungen, ehrliche Freundschaften, ein wirklicher Halt und Sinn im Leben, das hat ihm noch gefehlt. Und das Tolle finde ich an Jesus hier, er lädt sich selber bei ihm ein. Ja? Wenn ich das mache, ist das eher unhöflich. Hey, ich muss heute bei dir essen. Aber Jesus geht's ja nicht nur ums Essen. Jesus durchbricht die soziale Isolation von Zachäus. Ja? Mit Zachäus wollte keiner zu tun haben. Der wäre vielleicht auf ein paar Partys von Reichen, aber eher als, hey, wie viel verdienst du und so war da auch nicht. Also es waren auch keine lebendigen Beziehungen. Das war eher so ein Zuschautragen vom eigenen Reichtum. Und Jesus durchbricht die Isolation. Er geht auf Zachäus zu, mit dem keiner in der Stadt was zu tun haben wollte, weil er die Not von ihm sieht. Und das Tolle an Jesus finde ich, es ist ihm egal, dass Zachäus reich ist, dass er Macht hat, dass er mit den Römern kollaboriert, dass er Leute betrügt. Er sieht die Not von Zachäus und geht auf ihn zu und sagt, hey, ich möchte dich besuchen. In der Bibel wird mit keiner Silbe berichtet, dass er ihm eine Strafpredigt hält. Weißt du eigentlich, was du da tust? Durch die Begegnung mit Jesus wird Zachäus so verändert, dass er es von selber einsieht, seine Fehler. Zumindest den Betrug. Und er, da ist so ein, wirklich so ein Mindswitch. Er verändert seine Einstellung. Hey, ich gebe das zurück, was ich zu viel verlangt habe. Und ich unterstütze die Armen, ja? Er sieht auf einmal andere Menschen. Dadurch, dass Jesus vorbehaltlos auf ihn zugegangen ist. Jesus hat nicht gesagt, pass mal auf, Zachäus. Bring erst mal dein Leben in Ordnung. Denk erst mal an andere Menschen. Ja, denk mal drüber nach, was du gemacht hast. Und dann können wir in einer Woche mal drüber reden. Jesus geht zu ihm hin, nimmt ihn an und das verändert sein Leben. Ich finde diese Reihenfolge total wichtig. Da gibt's auch viele Beispiele. Mir ist noch da die Ehebrecherin eingefallen. Auch jemand, der ganz offensichtlich Gottes Gebot übertreten hat. Ja, damals stand die Todesstrafe drauf. War ein öffentlicher Fall. Und auch wieder die Pharisäer, die zerren diese Frau ran, um Jesus auf die Probe zu stellen und sagen, hey, pass mal auf, haha, jetzt haben wir dich dran. Entweder du hältst dich an das Gesetz, dann haben wir nämlich auch recht und können die Frau steinigen, oder du zeigst jetzt endlich öffentlich, dass du ein Gesetzesbrecher bist, weil du Mitleid mit dieser Frau hast, aber dann haben wir dich am Kragen. Und Jesus geht auch hier vorbehaltlos auf diese Frau zu und weist die rechthaberischen, rechtgläubigen in ihre Schranken und sagt, hey, es stimmt, in der Bibel steht, auf Ehebruch steht Todesstrafe. Ich verändere das Gesetz nicht. Aber die Umsetzung, Leute, warum macht ihr das denn? Euch geht's doch überhaupt nicht um die Frau oder um den Mann. Euch geht's doch um euer Recht, dass ihr wieder zeigen könnt, ja, sowas passiert uns nicht, ja. Schaut mal, wie viel besser wir sind und wie schlecht die ist, ja. Die kann nicht mal die Gesetze halten. Und Jesus weist diese Menschen in die Schranken. Sagt, okay, wer von euch noch nie gesündigt hat, der darf den ersten Stein werfen. Der darf mit der Steinigung anfangen. Und dann gehen alle weg. Und Jesus sagt der Frau, wenn sie dich nicht verurteilen, verurteile ich dich auch nicht. Ich finde das besonders. Und das war damals und ist heute nicht selbstverständlich. Ich habe noch jemand mitgebracht. Die Frau am Jakobsbrunnen. Da ist der ganze Sachverhalt wieder völlig anders. Die ist nämlich religiös inkorrekt, ethisch inkorrekt. Vielleicht ist sie auch arm, das weiß man nicht so genau, aber sie ist theologisch interessiert. Warum? Also, sie ist religiös inkorrekt, weil sie Samaritanerin war. Was ist das Problem mit den Samaritern oder Samaritanern? Da gibt's einmal ein rassistisches Problem. Die Samaritaner waren Mischvolk. Ihr kennt die Geschichte vom babylonischen Exil. In der Zeit wurde Israel besetzt und die Zurückgebliebenen haben sich mit den Besatzern vermischt. Und das war den frommen Juden ein Dorn im Auge. Aber schlimmer war noch, dass es da auch eine theologische Vermischung gegeben hat. Die Samaritaner haben auch viel von dem Glauben von den Besatzern angenommen. Die hatten die Tora, nur die Tora, aber sie haben darüber auch Bräuche und Glaubensinhalte von den fremden Völkern übernommen. Und das war verständlicherweise den frommen Juden ein Dorn im Auge. Abgesehen davon, dass sie nicht im Tempel in Jerusalem angebetet haben, sondern auf einem Berg, ihr eigenes Heiligtum hatten. Das war eigentlich nur so der sichtbare Ausdruck davon, von ihrem Irrglauben. Also die waren Ketzer, die waren Heretiker in den Augen der frommen Juden. Und mit denen zu leben, zu diskutieren, das ging gar nicht. Ich weiß nicht, vielleicht sagst du, naja, das ist ja komisch, dass die so denken. Ich erlebe, dass wir auch manchmal in diese Falle denken, dass wir denken, hey, wir als LKG, wir glauben richtig. Und da gibt's viele anderen, die vielleicht auch noch an Gott glauben, aber das ist so vermischt und es ist falsch und so und mit denen wollen wir lieber nichts zu tun haben. Aber Jesus geht bewusst in dieses Land. Er hätte auch andersrum gehen können. Aber er wählt die Durchreise bewusst dahin, weil er die Begegnung gerade mit den Falschgläubigen auch sucht. Abgesehen davon, und das ist noch ein eigenes Thema, es ist eine Frau. Und damals war es unter der Würde eines Mannes, öffentlich mit einer Frau zu sprechen. Sich da überhaupt auf eine Diskussion einzulassen. Das sagt ja auf ganz, Moment mal, du bist Jude, ich bin Samariterin, du bist Mann, du bist Frau, was redest du überhaupt mit mir? Aber auch hier sind diese Grenzen Jesus egal und er sieht den Menschen. Jesus durchbricht Grenzen, um Menschen zu erreichen. Und die war ethisch nicht korrekt. Nicht verheiratet, es war jetzt schon der fünfte Mann. Und trotzdem geht Jesus vorbehaltlos auf sie zu und spricht sie an. Und das verändert sie. Auch hier hält er keine Strafpredigt. Hey, pass mal auf, krieg erst mal dein Leben in den Griff. Ja? Leb erst mal anständig. Glaub erst mal anständig. Und dann können wir uns drüber unterhalten. Nein, er geht auf sie zu und sie springt an da drauf. Sie findet es toll, dass er mit ihr redet und sie ist theologisch interessiert. Sie fragt dann eben, wie ist das denn mit dem Messias? Wie ist das mit dem Ort der Anbetung und so? Und Jesus geht drauf ein und das Leben der Frau wird verändert. Die blüht auf, die erkennt es und sagt es allen ihren Nachbarn, die wahrscheinlich auch nichts mit ihr zu tun haben wollten. Und das heißt, viele Menschen kamen dadurch zum Glauben. Jesus überwindet Grenzen. Er geht auf Menschen zu, egal ob arm, ob reich, egal ob theologisch korrekt oder überhaupt nicht. Egal ob ethisch korrekt oder überhaupt nicht. Jesus sieht den Menschen und begegnet ihm auf Augenhöhe. Und das finde ich toll. Was lernen wir daraus? Unser Problem ist oft, dass wir im Umgang mit anderen einen Filter drauf haben. Ja? Wir kennen Menschen und sind relativ schnell mit dem Urteil dabei, hey, glaubt richtig, glaubt falsch, ja? Ist okay, ist nicht okay. Lebt richtig, lebt falsch. Wir begegnen Leuten so mit einem Filter. Ach, das sind ja Kirchenchristen, das sind ja Katholiken. Den Filter hatte Jesus nicht. Er hat mit den Leuten gesprochen über ihren Glauben. Aber er hat nie vorher sie verurteilt oder einsortiert. Wir sind auch schnell beim ethischen Verurteilen. Geschieden, naja. Was ist das für eine? Oh, die leben jetzt schon zusammen, ohne verheiratet und. Jesus hatte diesen Filter nicht. Er hatte eine klare Orientierung, was gut ist und was richtig ist, was dem Leben dient, was den Beziehungen dient. Aber er ist ohne diesen Filter auf die Menschen zugegangen. Mit manchen hat er über die Situation, über ihre Probleme, über ihren Glauben, über ihr Leben geredet. Aber mit manchen hat er nicht mal reden müssen. Die haben das dann einfach gemerkt. Wir sind schnell mit Vorverurteilen. Ich wünsche mir, dass wir einfach so vorbehaltlos wie Jesus auf andere Menschen zugehen können. Jesus ruft völlig unterschiedliche Menschen. Ich nehme da gern das Beispiel der Jünger. Bei den Jüngern waren Kollaborateure und Rebellen. Da waren Menschen, die mit den Römern zusammengearbeitet hatten, Levi der Zöllner, Matthäus. Und da waren Leute, die in der Guerillatruppe gearbeitet haben. Judas Ischariot vielleicht, Simon der Zelot. Das waren Rebellen, das waren Widerstandskämpfer. Die sind bei Jesus zusammen. Arme und Reiche, Sensible und Ungehobelte. Und die Aufzählung ließ sich fortführen. Jesus spricht uneingenommen alle Menschen an. Mit einer Liebe, die einfach die von uns gezogenen Grenzen übersteigt. Und da möchte ich mir eine Scheibe abschneiden. Noch was, das ist mir aufgefallen. Jesus hat seine intensivsten Begegnungen bei Leuten, die schon von sich aus suchen. Korrigier mich, aber es ist ganz selten, dass Jesus einfach auf jemanden zugeht und ihn über seinen Glauben zur Rede stellt. Kannst mir gerne Stellen nennen, wenn dir was einfällt. Die meisten, die intensivsten Begegnungen hat Jesus mit Menschen, die auf der Suche waren. Aber da auch wieder egal, ob die theologisch vorgebildet waren oder nicht, ob die ein moralisches Leben geführt haben oder nicht. Aber in ihrem Herzen hatten die Menschen, mit denen Jesus die fruchtbarsten Begegnungen hatte, eines gemeinsam. Sie hatten eine Sehnsucht im Herzen. Und das hat mich nachdenklich gemacht, was heißt es für uns? Unsere Aufgabe ist es, zu Jüngern zu machen. Aber ich glaube, dass wir auch am ehesten Menschen erreichen, die auf der Suche sind. Menschen, die von Gott nichts wissen wollen. Oder Menschen, die eine vorgefertigte Meinung haben. glaube, die werden wir nicht erreichen. Ich denke, unsere Aufgabe als Gemeinde ist, das Evangelium zu verkünden, aber ein Gespür dazu für zu haben, wer sucht denn? Und hoffentlich so eine Ausstrahlung als Gemeinde nach außen zu haben, dass Menschen kommen, die suchen. Das Bekannte ist, hey, LKG Hofen, das ist ein Ort, da kann man über seinen Glauben reden, da erfährt man was. Die haben was, was ich auch gern haben möchte. Und jeder persönlich natürlich auch. Aber das wäre mein Wunsch. Menschen sind zu Jesus gekommen, weil sie gemerkt haben, hey, der hat was, was ich nicht habe. Egal, ob sie, das habe ich jetzt gar nicht genannt, die Krankheiten und so, ich weiß nicht, ob wir da weiterhelfen können. Deswegen habe ich Beispiele genommen, egal ob arm, reich, korrekt, inkorrekt, aber die haben gemerkt, mir fehlt was. Und ich wünsche mir, dass wir das, was wir gefunden haben in Jesus, den Sinn im Leben, diese Liebe, dieses unvoreingenommene Angenommensein, dass wir das ausstrahlen nach außen, das möchte ich gerne lernen. Was wir von Jesus lernen wollen. Die große Frage ist, können wir Menschen respektvoll annehmen, die anders glauben, anders handeln, anders denken und auch anders leben, als wir das für richtig halten? Konkret, für Jesus spielt Sympathie oder gleiche Wertvorstellungen keinerlei Rolle für den Umgang mit anderen Menschen. Jesus mied niemanden. Er begegnete allen Menschen, die Kontakt wollten, mit Respekt, mit Geduld und mit Liebe. Und du kannst dir, wenn du magst, die Hausaufgabe mitnehmen. Was möchtest du im Umgang mit anderen Menschen von Jesus lernen? Amen. Wir beten.